der Manuskripte Zähmung. Ein Podcast übers Büchermachen. Mit Jana Thiem, Esther Debus, Dorothea Winterling und Gästen.
Herzlich willkommen zu der neuen Folge. Hier sind diesmal Jana Thiem. Hallo Jana.
Hallo Esther.
Und mein Name ist Esther Debus. Wir sprechen heute von Autorin zu Autorin und Lektorin zu Lektorin. Aber nicht nur wir zwei, wir haben einen Gast. Eine Gästin genauer gesagt, die sowohl Autorin als auch Lektorin ist. Martha Wilhelm. Wenn sie nicht gerade anderer Leute Bücher und Texte lektoriert, schreibt Martha Wilhelm Fantasy-Romane. Und zwar unter dem Pseudonym Ria Winter. Wir wollen heute mit ihr über das Fantastik-Genre reden, aber auch über ein weiteres ganz wichtiges Genre. Werbung. Werbetexte für Bücher. Hallo Martha.
Hallo Esther, hallo Jana.
Hallo Martha. Schön, dass du da bist.
Ja, ich freue mich sehr, hier zu sein.
Ja, sag mal Martha, du hast doch ein Germanistikstudium hinter dir, wenn ich das richtig gelesen habe. Mhm. Und verleitet das einen dazu, Romane schreiben? Wolltest du das schon immer?
Also das Germanistikstudium verleitet einen dazu, alte Bücher vielleicht nicht mehr gern lesen zu wollen, wenn man sie tot analysiert hat. Aber tatsächlich wollte ich und habe ich auch schon immer Bücher geschrieben, beziehungsweise als Kind dann irgendwelche kleinen Geschichtchen, die ich dann meinen Eltern erzählt habe und meinen Freunden und allen, die nicht schnell genug weglaufen konnten. Und wollte auch immer Bücher veröffentlichen, habe dann aber das Germanistikstudium gewählt, nicht wegen des Bücherschreibens, sondern wegen des Lektorierens, weil ich in einem Verlag arbeiten wollte. Ehrlich gesagt, ich glaube, zu dem Zeitpunkt, also als ich so meinen Berufswahl nachgedacht habe, dachte ich gar nicht, dass man irgendwie als Autorin überhaupt viel Geld machen kann oder irgendwas, was nicht so ein richtiger Beruf ist. Deswegen dachte ich, nee, schreiben ist irgendwie dann kein Job, aber hier im Verlag arbeiten und irgendwas mit Büchern machen ist auf jeden Fall super und das will ich machen. Und deswegen habe ich dann das Germanistikstudium gewählt, was, naja, sich durchaus auch eignet als Einstieg in den Verlagsberuf, aber naja, nicht so optimal. Und dann habe ich ganz viele Verlagspraktika gemacht und Volontariat und was man halt so macht und habe mich dann aber für die Selbstständigkeit entschieden und bin jetzt seit 2013 selbstständige Lektorin. Daneben habe ich aber die ganze Zeit weitergeschrieben, also ich habe irgendwie ganz viele Romane in der Schublade und alles und meine FreundInnen mussten auch weiterhin drunter leiden, dass ich sie irgendwie mit meinen Geschichten bombardiert habe. Ich hatte aber erst so seit vielleicht 2016 oder so wirklich vor, eine Veröffentlichung anzugehen und mein Debütroman ist dann 2019 bei einem Verlag erschienen. Insofern bin ich noch gar nicht so lange dabei. Also zumindest nicht beim Veröffentlichen, aber beim Schreiben halt schon eine Weile.
Das heißt, du bist Verlagsautorin oder schreibst auch als Self-Publisherin? Oder hast du das vielleicht mal vor?
Beides. Genau, also mein Debüt ist bei einem Verlag erschienen und danach habe ich jetzt, was ich aktuell mache, angefangen, eine Fantasy-Reihe im Self-Publishing rauszubringen. Bin aber gerade dabei, mit einem anderen Projekt, einem Kinderbuch, nach einer Agentur zu suchen, weil Kinderbuch ja im Self-Publishing ein bisschen schwierig ist, rauszubringen. Stimmt. Und deswegen will ich das so ein bisschen hybridmäßig machen, weil ich das irgendwie beide Welten gut finde und beide ihre Vor- und Nachteile haben.
Genau. Kann ich auch aus meiner Erfahrung sagen. Also ich bin ja doch viel als Self-Publisherin unterwegs, aber habe auch zum Beispiel die Krimis, die Taschenbücher, die habe ich beim Verlag unterbringen können, was ganz gut ist, was hier in der Gegend, in meiner Heimat ist. Genau, das passt. Ja, unter anderem bin ich ja, weil wir Autoren ja doch, ne, man stellt sich das ja immer so vor, wir sitzen am Schreibtisch ganz allein, mit keinem können wir sprechen, außer mit den vielen Freundinnen, die zuhören müssen, genau. Jetzt bin ich zum Beispiel bei den Mörderischen Schwestern in dem Netzwerk. Gibt's das bei dir auch? Gibt's das für Fantastik auch?
Oh ja, wir haben das, genau, wir haben das Fantastik-Autoren-Netzwerk. Das ist ja quasi auch wie die Mörderischen Schwestern, bloß eben dann nicht nur für Autorinnen, sondern eben für alle, die im Fantastik-Genre schreiben. Und das ist ein total praktisches Netzwerk. Also ich habe das kennengelernt vor ein paar Jahren bei so einem Branchentreffen, wo auch irgendwie Nichtmitglieder dazukommen können. Und da gab es ganz viele Workshops zu Fantastik-Themen und irgendwie ganz tolle Menschen zum Kennenlernen. Und ich war sofort gehuckt und dachte, ach, das muss ich jetzt irgendwie auch mal ausprobieren und da beitreten. Und habe das jetzt vor 2 Jahren gemacht und es echt nicht bereut seitdem. Also wie du schon sagtest, es ist ja an sich schon so ein Beruf, wo du wirklich viel Zeit mit dir selbst verbringst und am Schreiben, vor dem Bildschirm, im eigenen Kämmerlein und so. Aber da finde ich es umso wichtiger, dann wirklich auch nochmal mit anderen Leuten zu reden, die verstehen, wovon man redet und wo man auch wirklich
Genau.
einfach ein bisschen up-to-date bleibt.
Ja, das ist jetzt
Genau.
mein Stichwort, ne? Versteht, wovon man redet. Weil ich habe ja nicht so viel Berührung mit Fantasy. Und ja, außer vielleicht mein Lieblingsbuch ist The Hitchhiker's Guide to the Galaxy, ja.
Oh ja.
Der Gute. Ich glaube, das passt auch so ein bisschen in das Genre, bin aber nicht sicher. Vielleicht kannst du da mal Stichworte nennen, was Fantasy eigentlich ist oder ausmacht.
Ja, also Hitchhiker ist ja eigentlich Science Fiction, so theoretisch, aber das wird so eigentlich durchaus auch zu Fantasy gezählt. Also es wird immer so zusammen genannt, so ein bisschen Fantasy und Science Fiction. Die Fantasy selbst, also quasi alles, was nicht im Weltraum spielt, die hat aber auch ganz viele Subgenres. Also da gibt es irgendwie High Fantasy, das ist dann sowas wie Herr der Ringe zum Beispiel, da ist da wo irgendwie Schlachten und dann gibt es Elfen und Zwerge und sowas. Da gibt es Urban Fantasy, das ist Fantasy, die so in unserer Gegenwart mehr oder minder spielt, in so einem städtischen Umfeld. Das ist dann so Vampire und so, gibt es ja auch irgendwie sehr viel und häufig. Romantasy ist sehr beliebt, das ist das Genre, also quasi fantastische Liebesgeschichten mehr oder minder. Und da gibt es halt noch ganz viel anderes, also Historical Fantasy und so Sword and Sorcery. Also da gibt es sehr, sehr viele verschiedene Dinge. Und was die alle gemeinsam haben, ist im Endeffekt, dass es keine Grenzen gibt für die Fantasie. Das heißt, da ist physikalische Regeln oder so spielen, müssen keine Rolle spielen. Man kann selbst irgendwelche Regeln aufstellen, eigene Welten erfinden, irgendwelche Kreaturen erfinden, Gesellschaft. Dynamiken. Man kann auch Elemente mischen, also zum Beispiel ein Krimi mit einem Vampir oder so. Also da gibt es
Ah,
halt einfach,
ja.
da kann man alles Mögliche machen im Endeffekt und auch ganz schön spielen mit so Was-wäre-wenn-Ideen, ja. Also mit, was wäre, wenn wir alle fliegen könnten oder es Einhörner gäbe oder was auch immer, ja. Da gibt es halt irgendwie ganz viele Ansatzpunkte und deswegen finde ich das Genre auch so spannend, weil es wirklich irgendwie total die Kreativität herausfordert. Und ich merke auch einfach in meinem Alltag immer wieder, dass ich irgendwie, keine Ahnung, spazieren gehe und dann sehe ich irgendwas Spannendes, denke so, das könnte man irgendwie sagen, keine Ahnung, das könnte vielleicht Elfen sein oder irgendwas. Und dann spinnt sich das so fort und so entstehen halt ganz eigene Welten.
Ja, da frage ich mich gerade, wie ist denn das mit der Recherche? Also wenn ich jetzt für einen Krimi recherchiere, dann muss ich sehr, sehr, sehr genau sein, ne? Die Krimileser verzeihen einem nichts, wenn man Fehler drin hat.
Das glaube ich, ja.
Aber wie ist das bei der Fantasy, wenn du sagst, du kannst da deine Fantasie spielen lassen? Boah, das ist ja eigentlich schön, oder? Wenn du nicht so viel recherchieren musst, oder machst du es doch?
Doch, also es kommt auch darauf an, was für eine Welt du kreierst. Also wenn es jetzt zum Beispiel, wie ich gesagt habe, Urban Fantasy ist, was eh in unserer Welt quasi spielt, dann recherchierst du halt, keine Ahnung, ganz normal, wenn das jetzt in Hamburg spielt, wo ich jetzt gerade sitze zum Beispiel, dann recherchierst du, wo gibt es was in Hamburg oder was ist da gerade irgendwie. Keine Ahnung, das Wetter, wenn du sehr genau sein möchtest. Wenn du historische Fantasy schreibst, die konkret angelehnt ist an vielleicht irgendeine bestimmte Zeit oder irgendeinen bestimmten Ort, dann recherchierst du das genauso, wie wenn du dann einen Historienroman schreibst. Also da gibt es schon verschiedene Dinge und es ist natürlich auch, selbst wenn du so eine komplett andere Welt erfindest, ja, wie zum Beispiel Herr der Ringe oder so, dann hast du ja trotzdem da Figuren, die ja irgendwie für uns erkennbar sein müssen. Das heißt, du hast irgendwelche Figurendynamiken, du hast vielleicht Charaktere, die aus einer anderen Kulturen stammen als deiner selbst oder so oder andere Sexualität haben. Und dann recherchierst du einfach Dinge, die halt die Menschen in unserer Welt offensichtlich darüber
Ja,
sagen und was für
stimmt.
Erfahrungen sie gemacht haben. Also da ist schon noch einiges dabei.
Damit man mehr Bezug dann auch dazu hat,
Ja,
ne? Auch als
genau.
Leser vielleicht, ne?
Auf jeden Fall. Also
Ah
so
ja,
völlig im
spannend.
freien Raum spielt es keine Geschichte, weil wir ja schon die durchaus noch verstehen und mitempfinden müssen.
Ja, genau.
Ja, Fantasy hat ja auch, wie soll ich sagen, viele, viele Fans. Und ich denke jetzt, ja genau, über den Thema Verkaufen, Bücher verkaufen. Ich habe auf deiner Website gelesen, dass der Verkauf deiner Bücher die großen Notwendigkeiten des Lebens finanziert. Bücher, Tee und Katzenfutter. Das ist sehr nett.
Ja.
Und die nicht notwendigen Dinge, sagen wir mal so, wie Miete oder so. Ich denke mal, mit dem Lektorinnen-Ich verdienst du hauptsächlich deine Brötchen.
Ja, schon. Wie gesagt, ich veröffentliche auch noch gar nicht so lange, also erst seit 2019. Also wenn man da wirklich so den Hauptberuf draus machen möchte, dann muss man da, glaube ich, auch schon wirklich auch eine Backlist aufbauen, also einige Bücher veröffentlicht haben, die dann irgendwie kontinuierlich auch nochmal irgendwie Geld generieren und so. Und wir hatten natürlich jetzt mit Corona und so auch keine Möglichkeit, da irgendwie Geld einzunehmen durch Großlesungen oder alles. Insofern war das jetzt nicht so der beste finanzielle Start, sage ich jetzt mal. Und das ist halt für mich schon etwas, was ich sehr gern mache, was ich auch, was meine Freizeit auch sehr bestimmt. Aber mein Brotberuf ist definitiv das Lektorat.
Und mit welchen Genres hast du es da zu tun?
Also am liebsten natürlich auch da mit Fantasy, aber hauptsächlich mit Jugendbuch und Romance, also Liebesgeschichten, weil das einfach schon Geschichten sind und Bücher, die es mehr gibt auf dem Markt und von denen es auch dementsprechend mehr Aufträge gibt. Also ich habe durchaus auch mit Fantasy zu tun, aber überwiegend eben mit Romance und Jugendbuch.
Und lektorierst du für Verlage oder bekommst du auch eigene Anfragen?
Beides tatsächlich. Also als
Beides.
ich angefangen habe, war das hauptsächlich für Verlage, aber jetzt in den letzten Jahren habe ich den Eindruck, wird auch im Self-Publishing-Bereich werden die Leute immer professioneller und sind auch wirklich bereit, Lektorate zu zahlen. Und deswegen habe ich auch
Kann ich
wirklich immer
bestätigen?
mehr, genau, habe ich wirklich immer mehr mit Privatpersonen zu tun. Was auch immer ganz spannend ist, weil das auch teilweise sind es halt Leute, die da schon wirklich Erfahrung drin haben und die aus irgendwelchen Gründen halt einfach neue Lektoren suchen, aber halt schon wissen, wie das läuft. Und teilweise sind das wirklich ganz quasi frische AutorInnen, die dann irgendwie ihr Debütwerk veröffentlichen wollen und mit denen ich halt wirklich nochmal viel besprechen muss, wie funktioniert Self-Publishing überhaupt und sowas. Also das sind dann nochmal
Ja,
ganz
das
andere
passt auch.
Herausforderungen als jetzt beim Verlag. Aber ist auch wirklich nochmal bereichernd, finde ich.
Schön, das höre ich gerne. Ja, jetzt würde mich ja mal interessieren, wenn du deine Bücher schreibst, ne? Lektorierst du die selbst oder gibst du das ab?
Nee, kann ich gar nicht. Also ich bin einfach
Nee,
so
ne? Das
textblind
kenne ich.
irgendwann. Ich habe auch ganz viele, also wenn ich meine Bücher schreibe, dann habe ich auch ganz viele so Bearbeitungsschleifen für mich selbst, also bevor es überhaupt irgendjemand liest, weil ich dann einfach beim Schreiben viele Dinge für mich neu entdecke. Ich bin das nie jemand, der das irgendwie komplett durchplant von vorne bis hinten. Und dann brauche ich definitiv irgendjemand, der da von außen drauf kommt und guckt, ob das überhaupt irgendwie alles noch Sinn ergibt und ob das spannungsmäßig stimmt und so. Und deswegen habe ich jetzt eine feste Lektorin, also auch eine Freiberuflerin, mit der ich da jetzt bei meinen Büchern zusammenarbeite und die ist echt Gold wert. Also ich könnte das nicht ohne sie. Und es ist wirklich auch eine schöne Synergie, finde ich, weil ich von ihren Lektoraten auch was mitnehme für mich, für meine Lektoratsarbeit, weil es immer ganz spannend ist zu sehen, wie
Ach klar.
andere LektorInnen da dran gehen und was sie irgendwie anmerken, wie sie das anmerken. Und das finde ich wirklich bereichernd auch auf beiden Fronten.
Jetzt, ich mache mal den harten Cut, ne, zu dem
Genau.
Thema 2, weil wir wollten ja auch über Werbetexte sprechen. Sagen wir mal speziell für Bücher. Wir hatten ein bisschen schon über Vermarktung gesprochen, aber speziell was Werbetexte betrifft, besonders im Self-Publishing, welche Arten gibt es denn da?
Also im Endeffekt ist ja alles, was jetzt über das Buch selbst hinausgeht, an Texten, die man irgendwie irgendwo veröffentlicht, das soll ja Werbung machen. Also man könnte quasi sagen, alles ist Werbetext. Im engeren Sinne, das, woran ja die meisten erst denken, ist wirklich der Klappentext beziehungsweise der Buchbeschreibungstext, also das, was hinten auf dem Buch draufsteht oder im Online-Shop diese Beschreibung, das ist ja so das Wichtigste eigentlich, damit die Leute entscheiden, finden sie das interessant, wollen die das kaufen. Also das ist so das Ding quasi. Es gibt aber zum Beispiel Pressemitteilungen, wenn man wirklich irgendwie als Self-Publisher an irgendwie regionale Zeitungen oder sowas herantritt. Dann gibt es Newsletter, da sind ja auch Texte drin, mit die man irgendwie dann an seine Fans weitergibt. Und natürlich Social Media, wo ja alles auch Werbung ist, auch wenn man es noch so nett verpackt. Und da sind ganz viele Texte im Endeffekt, die da anfallen. Wobei man sagen muss, VerlagsautorInnen, die müssen da natürlich wenig tun, weil zum Beispiel Klappentext und Pressemitteilung, so, das macht ja der Verlag dann. Für die ist dann wirklich Werbung quasi dann, also Social Media ist ja ganz viel jetzt auch für VerlagsautorInnen quasi angesagt. Und ansonsten kümmert sich der Verlag um das meiste. Aber im Self-Publishing, da ist ja dann irgendwie man selbst für sich die ganze Pressemaschinerie und Marketingabteilung und alles. Und da ist wirklich viel, was man machen kann. Also ist ja immer ein Kann, ist kein Muss.
Und jetzt speziell für die Klappentexte, meinst du da, ist es unterschiedlich, also gibt es da unterschiedliche Herangehensweisen, ob ich jetzt einen Klappentext für einen Krimi, für einen Liebesroman oder für Fantasy schreibe?
Ich würde
Oder?
sagen, es gibt so ein paar grundsätzliche Sachen, die für alle, also für alles gelten. Aber jede Genre hat halt schon seine Eigenheiten. Und das ist auf jeden Fall das Wichtigste, was ich allen rate, ist, bevor sie selbst so einen Klappentext vornehmen, wirklich zu gucken, wie andere in dem Genre aussehen. Also wirklich einfach nochmal, keine Ahnung, bei Online-Shops oder in der Buchhandlung mal einfach mal stöbern und gucken, wenn es jetzt ein Liebesroman ist, wie sind die Texte bei anderen Liebesromanen aufgebaut? Und was sind da so die ungeschriebenen Regeln quasi? Ja, also zum Beispiel bei einem Fantasy-Werk zum Beispiel ist es häufig so, dass die Welt nochmal extra beschrieben wird. Ist dann fängt das zum Beispiel damit an, keine Ahnung, zwei, drei Sätze dazu, Reich so und so hat jetzt irgendwie zwei Monde und deswegen haben sie das und das Problem und deswegen ist das ganz dringend und dann kommt erst übrigens, jetzt kommt hier Figur bla 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 und die muss das jetzt retten oder so. Ne? Also das ist halt nochmal so eine Einleitung quasi, die auch dann im Klappentext drinstehen muss, damit der potenzielle Käufer, die potenzielle Käuferin überhaupt versteht, was der Konflikt ist und was in welcher Welt sich die Figur bewegt. Und das ist zum Beispiel ein Liebesroman nicht wichtig, weil, also ich meine, wenn es jetzt irgendwie ein Liebesroman ist, der bei uns in der Gegenwart spielt, weil da kannst du direkt einsteigen mit, hier, Franziska hat ihren Job verloren und muss jetzt einmal quer durchs Land ziehen und da lernt sie den gut aussehenden Matthias kennen oder so. Also da ist halt, dann steigst du halt sofort dann mit den Figuren ein. Und das ist auch so ein Unterschied, je nachdem, was das Genre ist und je nachdem, was die Zielgruppe ist, ist eben der Fokus sofort auf der Hauptfigur und was da die Beziehungskonstellationen sind oder eben zuerst auf der Welt, auf dem Problem. Beim Jugendbuch zum Beispiel ist auch ganz wichtig, dass das Alter drin steht. Also da fangen viele Jugendbücher noch an. Die 16-Jährige, bla bla, ist dann jetzt irgendwie da und da und hat das Problem oder so. Damit ganz klar ist, was ist jetzt wirklich die Zielgruppe und wo, in welcher Lebenssituation befindet sie sich. Das ist ja auch ganz wichtig für BuchhändlerInnen zum Beispiel, wenn die eben so ein Buch bekommen und das irgendwie gucken müssen, wo sie es einordnen. Und wenn da drin steht, die Protagonistin ist 16, dann stecken sie das halt in ein Regal für ab 14 oder so. Und das sollte dann auch im Klappentext auftauchen.
Alles klar.
Ja, spannend. Weißt du, was mich noch interessiert? Also ich finde das total spannend, ich habe jetzt mal auf deiner Website geguckt, natürlich, ne, und mich nach den Büchern. Also ich muss zugeben, ich bin keine Fantasy-Leserin, aber der Feuervogel hat mir irgendwie gefallen. Und du schreibst ja auch, dass das so an russische Fabelwesen sich anlehnt. Mhm. Und der ist ja auch ein russisches Fabelwesen, ne? Also genau. Ich meine, ich kenne jetzt so die klassischen, die Hexe Baba Yaga oder Ayonushka und Iwanushka oder so. Das habe ich auch immer geguckt. Genau, aber gibt es da einen besonderen Bezug für dich dazu?
Ja, also ich bin in Russland geboren und bin dann mit 9 Jahren erst mit meinen Eltern nach Deutschland gekommen. Das heißt, ich habe dann wirklich auch diese Märchen als Kind dann ganz häufig gehört und kenne sie dann dementsprechend auch und fand sie auch immer spannend. Ich habe mir aber lange Zeit, das heißt nicht getraut, aber ich dachte halt, das will jetzt irgendwie hier in Deutschland vielleicht niemand lesen. Aber in den letzten Jahren ist halt wirklich auch vom englischsprachigen Raum und auch hier in Deutschland immer mehr vermehrt schon das Interesse hochgekommen, eben auch an Erzählungen und Gestalten aus anderen Kulturen, auch aus anderen Märchen und so. Und deswegen habe ich gedacht, Mensch, das ist doch jetzt meine Chance, da einfach wirklich nochmal irgendwie auf die Kultur auch zurückzugreifen, aus der ich komme. Also das ist halt, das war für mich beim Schreiben total schön, auch einfach klar die Märchenwesen, aber auch einfach so ganz normal so russische Kultursachen da einzubauen, wie das Essen oder so und die Namen und alles. Und das finde ich beim Schreiben.
Da kannst du dich auch noch dran erinnern.
Ja, auf jeden Fall.
Also,
ja, genau. Und das finde ich wirklich schön. Und da zum Beispiel, was die Recherche angeht, da kann ich halt einfach auch auf Russisch recherchieren. Das macht es einfacher. Weil das Setting ist halt so ein bisschen angelehnt russisches Mittelalter, so ungefähr. Und das heißt, wenn ich dann recherchiere, was die für Kleidung da getragen haben, dann finde ich auf Deutsch da nicht so viel oder nicht so detailliert. Aber wenn ich direkt auf Russisch recherchieren kann, dann spuckt mir das Internet natürlich sehr viel mehr Informationen aus. Und das ist dann für mich dann auch ein sehr schön und hilfreicher.
Ja, das ist natürlich toll, das stimmt.
Ja.
Ja, dann vielen, vielen Dank, Martha, für die umfassende, also ich habe jetzt wirklich ganz viel gelernt.
Das freut mich. Sehr schön. Und jetzt kriege ich doch Lust, mal Fantasy zu lesen. Vielleicht steige ich mal ein mit deinem Buch.
Da gibt es ganz viel Unterschiedliches, das ist das Schöne. Es gibt auch einfach Fantasy, die irgendwie nicht so weit weg ist von der Gegenwart zum Beispiel, wenn man jetzt nicht so Zwerge und Elfen oder so einlassen möchte. Und Und Science Fiction ist auch super. Mhm. Also.
Ja. Ja, bei mir ist es eher so, wenn du sagst, russisches Mittelalter und so, weil meine Familie ursprünglich auch mal aus Russland kam und dann, das hängt so in unserer Familie so nach, ne? Mhm. Und da, ja, das fände ich jetzt interessant. Na, mal gucken. Ich lasse es dich wissen.
Ja, bitte.
Ja, und ihr, die uns jetzt zuhört, wenn ihr mehr wissen wollt über Marthas Fantasy, Fantasien, fantastische Werbetexte, das steht dann natürlich alles in den Shownotes, wie man Martha erreicht. Und auf Instagram bist du auch unterwegs, ne, Martha?
Genau.
Mhm. Ja, das verlinken wir alles. Und dann nochmal vielen Dank. Und
ja.
Sehr gern. Danke für die Einladung.
Ja.
Dann bis bald,
hat Spaß
Leute.
Gemacht. Genau, bis bald. Tschüss.
Der Manuskripte Zähmung. Ein Podcast für Autorinnen, Lektoren, Büchermenschen und solche, die es werden wollen.